Es war Spurgeon, so glaube ich, der große Prediger, dem ein junger Nachwuchsprediger mal sein Leid klagte. Und dieser junge Mann sagte zu Spurgeon: "Ach, in manchen Gottesdiensten ist es so langweilig und so freudlos. Da scheint niemand bewegt zu werden. Da passiert offenbar gar nichts." Und darauf fragt Spurgeon ihn zurück: "Ja, junger Bruder, meinen Sie denn, dass in jedem Gottesdienst etwas passieren muss?" Da sagt er, da wiegelt er ab und sagt: "Naja, das natürlich nicht." "Sehen Sie", sagt Spurgeon, "das ist der Fehler. Das ist gerade der Fehler. Was erwarten wir eigentlich von unseren Gottesdiensten? Dass etwas passiert? Gott hat doch versprochen, er hat doch gesagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Wir haben allen Grund, viel von Gott zu erwarten. Nicht immer viel vom Prediger, aber von Gott. Das auf alle Fälle. Und es ist für meinen Predigtdienst eine sehr starke Ermutigung, dass ich von ganz vielen von Ihnen wissen darf, Sie kommen hier am Sonntagmorgen in den Gottesdienst mit einer echten Erwartung. Sie sind gespannt auf das Wort Gottes. Sie wollen wissen, was der Herr Ihnen durch sein geschriebenes Wort sagen will. Und Sie wollen vielleicht auch wissen, wie es in unserer Apostelgeschichte weitergeht. Und was für den Gottesdienst gilt, das soll uns für unser ganzes Gemeindeleben leiten, dass wir viel von Gott erwarten. Dass wir uns seinen großen Zielen anvertrauen. Dass wir immer wieder fragen, was hast du mit mir persönlich vor? Was hast du mit unserer Gemeinde vor? Was hast du mit unserem Missionswerk vor? Was ist dein Plan und dein Ziel? Gottes Ziele sind nicht immer sichtbar. Gottes Ziele sind schon gar nicht in Zahlen messbar. Gottes Ziele sind erst recht nicht planbar und nicht im Entferntesten organisierbar. Und deswegen gehen alle Gemeindeaufbaukonzepte in die Irre, die glauben, wenn sie nur die richtige Methode anwenden würden und so ein paar neue Konzepte und Modelle importierten, dann würde das schon klappen irgendwie. Dann könnte man Gemeindebau organisieren. Dann könnte man Ergebnisse vorweisen, einen Vierjahresplan mit vorausberechneten Gottesdienstbesucherzahlen. Gott hat seine Zeit und Gott hat seine Zahlen. Aber für uns ist wichtig, dass wir uns von Gott die richtige Haltung schenken lassen. Dass wir uns von dem Herrn Jesus mitnehmen lassen auf den Weg, den er mit seiner Gemeinde geht. Und dass wir nicht einfach den bestehenden Zustand verwalten, dass wir nicht einfach eine Tradition verwalten. Dass wir nicht einfach träge werden und ein paar Dinge wiederholen, die eben immer so waren, weil sie immer so sind. Und immer so sind, weil sie immer so waren. Und das bedeutet große Ziele, große Aufgaben, mitunter auch große Kämpfe. Von Francis Schaeffer stammt diese Formulierung: "No little people, no little places." Und mit little meinte er unbedeutend. Und er wollte damit sagen, es gibt in der Gemeinde Jesu keine unbedeutenden Leute und keine unbedeutenden Plätze und keine unbedeutenden Gemeinden, wenn sie wirklich zum Herrn Jesus gehören. No little people, no little places. Alles, was mit der Gemeinde Jesu zu tun hat, ist bedeutsam. Ist zutiefst bedeutsam. Und für diese Haltung ist uns Paulus ein so großes Vorbild, dass er Gottes große Ziele nicht aus dem Auge verliert. Und darum können wir alle von ihm lernen, wie Gemeinde große Ziele erreicht. Das ist das Thema heute Morgen. Wie Gemeinde große Ziele erreicht. Manchmal muss Paulus kleine Schritte gehen. Manchmal muss er Trippelschritte machen. Manchmal muss er lange warten. Manchmal muss er Staub schlucken, weil sie ihn zu Boden geworfen haben. Und dennoch verliert er die Ziele, die der Jesus ihm steckt, nicht aus den Augen. Das wird auch heute Morgen in unserem nächsten Abschnitt in der Apostelgeschichte, den Sie alle in den Händen halten, ganz deutlich. Auf den ersten Blick ist das wieder nur in Anführungsstrichen ein Reisebericht. Die Zielgerade der dritten Missionsreise. Deshalb brauchen wir auch wieder eine Karte, um den Überblick zu bewahren. Frau Trunk hat Ihnen wieder ein schönes Exemplar gemacht. Sie können mal alle Karten aus den Gottesdiensten sammeln. Dann bekommen Sie eine schöne Kollektion. Auf den zweiten Blick aber Es ist nicht nur ein Reisebericht, sondern finden wir hier ganz wertvolle Hinweise, wie die Gemeinde Jesu Gottes Ziele erreicht, wie sie ans Ziel kommt. Auch über diesem Text liegt, ich muss es sagen, eine gewisse Eile, ein gewisser Zeitdruck. Sie werden das gleich spüren, wenn wir den Text lesen. Heute wird ja viel von Entschleunigung geredet und das ist sicher auch nötig und sicher auch gut. Aber dazu finden wir in der Apostelgeschichte wenig Hilfe für Entschleunigung. Nein, Paulus ist nicht gehetzt. In Tyrus, werden wir gleich sehen, da bleibt der Geschlagene 7 Tage, Vers 4. In Caesarea dann nochmal mehrere Tage, Vers 10. Und doch liegt über allem das große Zwischenziel Jerusalem. Da soll es erstmal hingehen. Das ist schon die ganze Zeit angepeilt, Jerusalem. Und zwar nicht irgendwann Jerusalem, sondern zum Pfingstfest. Das haben wir in Kapitel 20, Vers 16 gesehen. Da heißt es, Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren. Er macht dort auf dem Rückweg nicht nochmal einen Besuch, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren, denn er eilte. Apostelgeschichte 20, 16. Paulus eilte, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Also, das ist die Eile, die über diesen Kapiteln liegt. Bis dahin wollte er bei der Jerusalemer Gemeinde sein. Der Zeitpunkt war auch eine Referenz an die konservativen Judenchristen. Er wollte dieses für sie so wichtige Fest mit ihnen gemeinsam verbringen. Er wollte die Kollekte übergeben, die er zusammengetragen hatte in den verschiedenen Gemeinden, die er besucht und teilweise auch selbst gegründet hatte. Er wollte die Einheit der Gemeinde Jesu stärken, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Er wollte sie sammeln. Und so trieb es ihn nach Jerusalem. Und selbst Jerusalem ist ja nur, Sie haben das vielleicht noch im Hinterkopf, eine Zwischenstation in Vers Kapitel 19, also noch ein Kapitel vorher, Kapitel 19, Vers 21, da hatten wir gelesen, Paulus nahm sich im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu reisen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch noch Rom sehen. Also das war schon mal wieder die nächste Perspektive von Jerusalem, weiter nach Rom. Und als er den Römern schreibt, um seine Reise vorzubereiten, das ist auch irgendwann während dieser dritten Missionsreise, da macht er gleich deutlich, wohin es von Rom aus weitergehen soll. Römer 15, Vers 24, da sagt er, ich will zu euch kommen auf der Reise nach Spanien. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dann dorthin geleitet zu werden, nämlich nach Spanien, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Nun aber reise ich nach Jerusalem. Also es ist genau die Perspektive unseres Kapitels. Jerusalem, Rom, Spanien. Das sind die großen Ziele. Paulus weiß noch lange nicht, wie er zum Beispiel reisetechnisch von Jerusalem nach Spanien kommen, nach Rom kommen soll überhaupt erstmal. Da hält Gott dann noch eine interessante Überraschung für ihn bereit, wie das Reiseproblem gelöst wird. Da kommen wir aber noch hin in einigen wenigen Wochen. Aber Paulus geht immer den nächsten Schritt und so können wir an seiner Geschichte ganz wunderbar studieren, wie Gott das macht, wie Gott uns zu seinen Zielen bringt und welche Faktoren Gott gebraucht, damit seine Gemeinde und seine Leute seine großen Ziele erreichen. Das ist nicht vollständig und erschöpfend, es sind sicherlich auch noch andere Faktoren, aber einige Faktoren zeigt uns Lukas hier. Welche Faktoren Gott gebraucht, um seine Gemeinde zu seinen großen Zielen zu führen. Die erste Auffälligkeit, die sich wie ein roter Faden durch den ganzen Text hindurchzieht, und zwar wirklich von Vers 1 bis Vers 17, das ist der rote Faden, das ist die große Klammer, das ist die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Wenn Sie also Punkt 1 notieren wollen, schreiben Sie die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Das geht los in Milet, wo Paulus auf die Abreise wartet. Vor Ostern hatten wir gesehen, er hatte da ein letztes Treffen mit den Leitern der Gemeinde von Ephesus, die haben die paar Kilometer nach Milet gekommen waren, weil er ja Zeit sparen wollte und nicht extra in Ephesus Station machen. Und dann hatte er mit ihnen ja diese bewegende Begegnung, wo er sie nochmal an seinen Dienst erinnert hatte und an die Abschiedsszene, denken Sie noch, wie die sich um den Hals gefallen sind und geweint haben wegen der bevorstehenden Trennung. Und Lukas, der dabei war, erzählt dann weiter. Und damit beginnt unser Text. Als wir uns von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos. Jetzt können Sie anfangen, das auf der Karte zu vergleichen. Also in Kleinasien, da an der Küste, links von Milet nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodos. und von dort nach Patara. Und als wir ein Schiff, nämlich jetzt wieder ein neues Schiff, fanden, das nach Phönizien fuhr, Phönizien, das ist die Küste schon gewissermaßen über Israel, also oberhalb von Tyros, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, das ist die Insel dort, ließen wir Zypern linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyros an, denn dort sollte das Schiff Ware ausladen. Also Tyros an der Grenze, an der Küste dort, an der Mittelmeerküste. Das ist der Einstieg. Und es ist interessant, wie Lukas hier beginnt. Er sagt, wir hatten uns losgerissen von ihnen in Milet. So eng war die Verbindung. Die haben nicht einfach gesagt, tschüss, wir fahren jetzt. Und die anderen haben sich umgedreht und sind gegangen, sondern die mussten sich richtig losreißen. So eng verbunden waren sie miteinander. So schwer ist ihnen die Trennung gefallen. So sehr war es den Leuten von Ephesus dran gelegen, Paulus und seine Gefährten zu versorgen, mit ihnen diese Gemeinschaft zu haben. Sie mussten sich losreißen. Das ist so bewegend, das zu lesen. Und was Paulus in Ephesus erlebt hat, das wird er auch auf den nächsten Stationen so erfahren, nämlich die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Davon können wir so viel lernen. Dieser erste Vers, der liest sich wie die Route einer Kreuzfahrt. Kos und dann Rhodos. Man stellt sich den Mandraki-Hafen vor mit dem Koloss von Rhodos. Und leider kann Paulus nicht lange in Rhodos bleiben. Es geht weiter nach Patara. Und das ist so der übliche Rhythmus. Bei Tag reisen, bei Nacht ausruhen. Das ist auch gut für die Reisesicherheit. In Patara fällt dann eine wichtige Entscheidung, nämlich die weitere Reise erfolgt jetzt nicht an der Küste entlang, wie man das sonst gerne machte, sondern auf dem kürzesten Seeweg zurück nach Israel, wegen des Pfingsttermins in Jerusalem. Das ist ja das große Ziel, das Paulus nicht aus dem Auge verlieren will, sonst wäre es nicht mehr zu schaffen. Und deswegen besteigen sie jetzt ein großes Schiff und nehmen Kurs auf Phönizien. Als sie ein Schiff fanden, Vers 2, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyros an, denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Von Patara bis Tyros sind es circa 640 Kilometer. Können Sie sich vorstellen, etliche Tage, je nach Windverhältnissen. In Tyros angekommen, erfahren Sie dann wieder die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Was steht da in Vers 4? Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir 7 Tage dort. Die haben sie gleich aufgenommen. Und sie fanden die Jünger. Sie haben die Jünger gesucht und gefunden. Oh, dass wir doch immer die Jünger suchen und finden, die den Herrn Jesus lieben und ihm dienen und ihn ehren. Paulus hatte die vorher nicht gekannt und doch merken sie, es ist gleich eine Verbindung da. Und sie bleiben 7 Tage, 7 Tage Geborgenheit heißt das, auf dieser anstrengenden und ja doch in jeder Hinsicht fordernden Reise. Und so liebevoll die Versorgung, so beunruhigend die Nachricht, die Paulus dort bekommt. Vers 4 am Ende, die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Das ist aber das große Ziel. Auf den ersten Blick ist das verwirrend. Ist es wirklich der Heilige Geist, der Paulus jetzt von der Weiterreise abhalten will, obwohl er ihn doch an anderer Stelle dazu beauftragt hat? Wie soll man das verstehen? Widerspricht der Heilige Geist sich selbst? Oder war die Jerusalem-Reise nur ein eigenmächtiger Plan des Paulus? Keineswegs. Diese Reise war ein klarer Auftrag von Gott. Apostelgeschichte 20, Vers 22, da sagt Paulus, und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Aber durch den Geist gebunden, das heißt, Gottes Geist verpflichtet mich, das zu tun. Ich muss das machen, Gott will das. Nur, dass der Heilige Geist mich auch schon warnt und mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Wir wissen nicht, wie der Heilige Geist das damals gemacht hat, dass er das dem Paulus bezeugt hat, ob es durch Propheten geschah, ob er zum Paulus durch spezielle Visionen gesprochen hat. Es war ja noch eine sehr, sehr besondere Zeit, in der die Bibel nicht abgeschlossen war. Jedenfalls wusste Paulus bei diesem Projekt um die göttliche Notwendigkeit. Obwohl ich nicht genau weiß, was mich dort erwartet, sagt er, muss ich hin. Ist ganz klar. Kann nicht anders. Und auch hier in Tyros versucht nicht der Heilige Geist, Paulus vom Gegenteil zu überzeugen. Wenn wir den Zusammenhang beachten, und wenn wir die anderen Stellen nehmen, wo Paulus gewarnt wird vor der Gefahr in Jerusalem, dann wird klar, auch in Tyros hat der Heilige Geist den Paulus auf die Angriffe in Jerusalem hingewiesen, Aber erst die lieben Glaubensgeschwister haben aufgrund dieser Informationen dann versucht, den Paulus von seinen Reiseplänen abzubringen. Und Lukas zieht das hier gewissermaßen in einem Satz zusammen. In Vers 4. Also die Christen in Tyrus beschworen Paulus aufgrund der Sachinformationen, die sie durch den Heiligen Geist erhalten hatten, er solle nicht nach Jerusalem hinauffahren. So ist das zu verstehen. Also die Warnung kommt vom Heiligen Geist, dass da was passieren wird. Aber die Schlussfolgerung, die gut gemeinte Schlussfolgerung, kommt von den Christen, die ihn gewissermaßen stoppen wollen und sagen, begib dich nicht in diese Gefahr, das ist zu riskant. Und Paulus sieht, das ist lieb gemeint, aber es ist zu kurzsichtig. Er muss weiter. Und ungebrochen bleibt die Fürsorge der Gemeindeglieder, der Glaubensgeschwister. Am Ende der Tyruswoche, das ist so schön zu lesen, Vers 5 heißt es dann, und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt. Machen Sie sich das mal klar, was da passiert. Und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Was für eine Szene. Da war etwas zusammengewachsen in diesen 7 Tagen. Durch diese Fürsorge der Gemeinde. Da war etwas zusammengewachsen. An Bruderschaft, an geistlicher Gemeinschaft, an Vertrauen, an Fürsorge, an Gebetsgemeinschaft. Und es ist wichtig, die ganzen Familien waren dabei. Auch die Kinder haben sie mitgenommen. Das finde ich so erstaunlich. Was für eine wichtige Erfahrung war das für die Kinder, dass sie dabei waren und das gesehen haben, als die Eltern da mit dem Paulus knieten und beteten und wie sie sich nur schwer trennen konnten voneinander, dass die Kinder damit hineingenommen waren in diese Gemeinschaft. Ich habe das immer als besonderes Vorrecht empfunden, wenn wir im Pfarrhaus zum Beispiel Missionare zu Besuch hatten. Und wenn immer es möglich war, ja, dann sollten auch die Kinder dabei sein, damit sie das mitkriegen, damit sie von diesen Leuten lernen können, damit sie dadurch auch ein Stück an die große, weite Missionswelt herangeführt werden. Die Kinder sollen dabei sein. Sie sollen Gemeinde erleben. Das macht uns der Herr auch hier so deutlich. Auch die Tyrus-Eltern, die haben nicht gesagt, ach, das ist zu traurig für die Kleinen, wenn wir uns da verabschieden von Paulus, oder es ist zu erschreckend, oder das interessiert die ja noch nicht, das ist für sie zu langweilig. Nein, sie sollten dabei sein. Und dann haben die es so miterlebt, wie die Eltern da am Ufer knien. Vielleicht haben einige von ihnen sich dazu gekniet, die das schon verstanden und auch mitgebetet. Und sie haben dann wahrscheinlich noch lange dem Paulus hinterhergewunken, als er dann an Bord ging. Da steht dann, und als wir voneinander Abschied genommen hatten, Vers 6, stiegen wir ins Schiff, jene aber wandten sich wieder heimwärts. Ich denke, Sie haben alle diese Situation vor Augen. Von Tyrus ging es dann weiter nach Ptolemais, das ist das heutige Akko, etwa 40 Kilometer. Und dann steht hier in Vers 7 ein Begriff, den man unterschiedlich übersetzen kann. Wir beendeten die Seefahrt, das kann auch heißen, wir setzten die Seefahrt fort. Da sind also vom Griechischen her beide Übersetzungen möglich. Im letzteren Falle hieß es, dass Paulus nicht von Ptolemais aus gelaufen ist, sondern auch nach Caesarea noch weiter mit dem Schiff gefahren. Es ist aber nicht so entscheidend für den Gesamtduktus dieses Textes. Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemais, also nach Akko, begrüßten die Brüder, die wieder genannt werden, und blieben einen Tag lang bei ihnen. Immer sind die Brüder da, das schließt die Schwestern immer ein. Das ist die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister, die den Paulus hier von Station zu Station trägt. Und dann sind sie mehrere Tage in Caesarea. Vers 8, hier treffen sie auf einen alten Bekannten, nämlich Philippus. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, ganz wichtig, und blieben bei ihm. Das ist damit gemeint. Nun, Philippus war ein alter Bekannter, er war einer von den 7. Das heißt, einer von den 7 Diakonen, von denen Apostelgeschichte 6 schon berichtet hat, die für die Witwenspeisung damals eingesetzt worden waren in Jerusalem. Und dieser Philippus wird Evangelist genannt, weil er nicht der Apostel Philippus war, sondern der Evangelist Philippus. Das war auch der, der den Kämmerer aus Äthiopien übrigens zum Glauben geführt hat. Und der dann eine weitgedehnte evangelistische Tätigkeit entfaltet hat bis nach Caesarea und dort dann offensichtlich die Gemeinde gegründet hat. Und dieser Philippus nimmt sie dort auf. Dann wird noch ein Detail aus seiner Familiengeschichte erzählt. Der Philippus hatte 4 Töchter. Vers 9, die waren Jungfrauen, und prophezeiten. Das ist auch eine eigentümliche Einfügung hier, die Lukas macht. Er betont den Jungfrauenstatus dieser vier jungen Damen. Wahrscheinlich hatten sie eine besondere Aufgabe, auch in der Gemeinde dort zu erfüllen. Waren von Gott vielleicht ausgesondert zu einem wichtigen Dienst. In der Anfangszeit der Gemeinde, also bevor die Bibel abgeschlossen war, bediente Gott sich manchmal spezieller Propheten, um Informationen weiterzugeben. Wir werden das auch gleich noch bei dem Propheten Agabus sehen. Und in den letzten Briefen des Neuen Testamentes ist es aber wichtig, wo es um die Aufgaben und die Strukturen der Gemeinde geht, da kommt dieses Amt des Propheten nicht mehr vor. Da gibt es Älteste, da gibt es Diakone, da gibt es im guten Sinne Aufseher, da gibt es Evangelisten, da gibt es Hirten und Lehrer, aber da gibt es nicht mehr Apostel und Propheten. Die sind nur für diese Übergangszeit von Gott vorgesehen. Und sie teilen manchmal spezielle Informationen mit. Die Apostelgeschichte sagt uns nicht im Einzelnen, was diese vier Töchter des Philippus nun gesagt haben. Das ist hier offensichtlich nicht entscheidend. Der Hinweis dient, denke ich, als ergänzende Information zu Philippus, um zu zeigen, das war eine gläubige Familie. Und auch die Töchter standen irgendwie im Dienst der Gemeinde. Und dieser Philippus hat dann wahrscheinlich, wie gesagt, diese Gemeinde gegründet, die jetzt für Paulus ein wunderbares Reiselager wird. Ein letztes Nest für mehrere Tage, wie hier in Vers 10 steht. Ein letzter Rückzugsort zum Auftanken, bevor er dann in die Höhle des Löwen nach Jerusalem muss. Es ist interessant, welche Einzelheiten Lukas uns schildert. Wie zuverlässig und genau er berichtet. Und von Caesarea nach Jerusalem sind es dann nochmal gut 100 Kilometer. Das sind dann die letzten 100 Kilometer der dritten Missionsreise, die Sie hier miterleben. Die letzten 100 Kilometer. Und wieder fließen Tränen beim Abschied. Das sehen Sie im Vers 13. Paulus aber antwortete, als die ihm auch sagen, geh lieber nicht nach Jerusalem, es wird zu gefährlich. Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Da fließen wieder Tränen, wie schon wir das in Milet gesehen hatten. Da war wieder diese enge Verbindung da und sie hatten Sorge um ihren Paulus. Und Paulus hat das nicht einfach cool ertragen und gesagt, nee, stellt euch mal nicht so an, sondern er hat gesagt, wenn ich euch weinen sehe, dann bricht mir das Herz, weil ich nicht möchte, dass ihr traurig seid, weil ich nicht möchte, dass ihr euch Sorgen um mich machen müsst. Betet. Sie sehen diese unermüdliche Fürsorge, dieses Aufeinanderachten, dieses Miteinanderleiden. Das ist wunderbar und das benutzt Gott als einen ganz wichtigen Faktor, um seine Gemeinde zu seinen Zielen zu führen. Das ist hier der rote Faden, durch den sich dieser ganze Text uns erschließt. Und dann geht's weiter, dann benutzen sie als Verkehrsmittel wahrscheinlich Pferde in Vers 15. Und nach diesen Tagen, heißt es, machten wir uns fertig. Und dieser Begriff, machten wir uns fertig, kann so verstanden werden im Sinne von sattelten wir die Pferde. Also wechselten wir jetzt gewissermaßen das Verkehrsmittel, eine ganz typische Formulierung, die da steht, und zogen hinauf nach Jerusalem. Und nochmal bewährt sich diese Fürsorge. Es kam aber mit uns auch einige Jünger aus Caesarea. Die haben also diese 100 Kilometer lange Reise mitgemacht. 100 Kilometer waren damals beschwerlicher zu reisen als heute. Und sie haben ihn begleitet und sie haben ihm ein Quartier gesucht. Schauen Sie. Er steht hier und führt uns zu einem alten Jünger mit Namen Mnason aus Zypern, bei dem wir zu Gast sein sollten. Also dieser Mnason war ein alter Christ, der in Jerusalem ansässig geworden war und der hat nun wieder sein Haus geöffnet und da war offensichtlich eine Verbindung zu den Leuten von Caesarea und sie haben gesagt zu Paulus und seinen Leuten, wir wissen jemanden, da kommt ihr gut unter, da habt ihr ein gutes Quartier und dann bringen sie ihn dahin und der nimmt sie auf und auch die anderen Brüder in Jerusalem nehmen sie auf, wie es dann in Vers 17 am Ende heißt, und als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Was für eine wunderbare Klammer. In Milet, Vers 1, müssen sie sich von den Brüdern losreißen, weil sie so eng miteinander verbunden sind. Und in Jerusalem, am Ziel dieser Reise, werden sie gerne aufgenommen. Und zwischendurch, von Station zu Station, immer wieder die Fürsorge, die unermüdliche Fürsorge der Mitchristen, die sie erleben können. Das, ich sage es noch einmal, ist der rote Faden, der sich durch diese 17 Verse zieht. Damit, liebe Geschwister, will Gott uns etwas Deutliches sagen durch diesen Text. Nämlich, das ist ein wichtiger Faktor, den Gott gebraucht, um seine Leute zu großen Zielen zu führen, die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Und lasst uns das doch ein Ansporn sein für die Art, wie wir miteinander umgehen. Dass wir einander Herberge geben, dort, wo es gebraucht wird. Dass wir miteinander beten. Dass wir miteinander leiden. Dass wir uns auch mit Sorgen in einem recht verstandenen Sinne, wenn wir wissen, da ist jemand krank, da ist jemand beruflich im Problem, da hat jemand in seiner Familie ganz große Nöte, da steckt jemand in einer Depression drin, die ihn wie einschließt in sein dunkles Tal. Lasst uns doch miteinander leiden, aufeinander achten, miteinander beten. Lasst uns diese Fürsorge leben. Lasst uns einander Gemeinschaft schenken. Lasst unsere Familien beteiligt sein. Lasst eure Kinder viel vom Gemeindeleben mitbekommen. Lasst eure Kinder viel vom Gemeindeleben mitbekommen. Besser, sie haben mal 2 Stunden weniger Schlaf. Besser, sie sind in der Schule vielleicht mal früher auch ein bisschen müde. Ist ja nicht so, sie sind ja im Kindergottesdienst. Ich darf das jetzt ja ruhig sagen. Lasst eure Kinder in der Gemeinde leben. Das ist natürlich auch hier nicht immer so einfach, weil wir alle so weit verstreut sind und immer mit den Autos herfahren müssen. Aber ich denke, es ist vor allem eine Frage unseres Bewusstseins, unserer Haltung, wie wichtig uns das ist und wie sehr wir dafür beten und dass wir auch als Gemeinde wirklich immer wieder deutlich machen, wir freuen uns über unsere Kinder und deswegen ist es uns so wichtig, dass sie beim Abendmahl auch vorne mit im Kreis stehen und bevor die Älteren das Mahl feiern, dass sie ihren Bibelvers anlässlich des Abendmahls kriegen. Das ist nicht einfach nur ein Ritual. Das soll auch etwas ausdrücken. Ach, lasst uns Kontakte zu anderen Christen vermitteln. Lasst uns Kontakte zu anderen Gemeinden vermitteln, wenn wir so wissen, dass jemand eine gute Verkündigung sucht. Lasst uns diese 17 Verse immer mal wieder vor Augen nehmen, wie sie einander begleiten, wie sie die Brüder suchen und die Schwestern. Und wie Gott diese unermüdliche Fürsorge benutzt, um seine Gemeinde zu seinen großen Zielen zu führen. Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns das immer mehr schenkt. Und lasst uns dankbar sein für alles, was er uns in dieser Hinsicht schon geschenkt hat. Und er hat uns schon viel geschenkt. So viel Anteilnahme, so viel Gebetsunterstützung. Ich wollte nicht mehr ohne die Gebetsunterstützung und ohne die Fürsorge dieser Gemeinde sein. Und ich denke, dass es vielen anderen ganz ähnlich geht. Das ist also der eine Faktor, die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Und dann leuchtet hier ein zweiter Faktor auf, den Gott uns schenken will. Ja, den Gott uns schenken will. Den er ebenfalls gebraucht, um seine Gemeinde zu den großen Zielen zu führen. Und das ist nach der unermüdlichen Fürsorge zweitens die unbeirrbare Bereitschaft. Die unbeirrbare Bereitschaft. In diesem Falle des Paulus, aber aller, die Gott ruft. Es hätte wohl jeder verstanden, wenn Paulus sich gesagt hätte, ja, ich warte erst mal ab, bis die Situation in Jerusalem sich etwas beruhigt hat. Ich warte erst mal ab, bis eine neue Botschaft von dort kommt, ein neuer Prophet, und der sagt, Gefahr ist nicht mehr im Verzug, sondern sie zieht ab. Ich warte jetzt erstmal. Und ich reise nicht weiter. Es gab genügend Anlässe, die Paulus hätte nutzen können, um seinen gefährlichen Weg zu verlassen. Da war zuerst die Warnung in Tyrus, in Vers 4. Wir erinnern uns daran, als die Christen in Tyrus Paulus beschworen, aufgrund der Information des Heiligen Geistes, er soll nicht hinaufziehen. Und als Paulus weiß, ist lieb gemeint, aber ich muss weiter. Und dann heißt es in Vers 5 ganz lapidar, als wir die Tage zugebracht hatten, machten wir uns auf und reisten weiter. Unbeirrbar. Und dann 100 Kilometer weiter südlich in Caesarea bekommt Paulus seine zweite Warnung. Jemand anderes hätte vielleicht gesagt, der zweite Schuss vor den Bug. Nun ändere doch endlich deine Reiseroute. Vers 10. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, dem Mann, den dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Wir, das sind seine Reisebegleiter, und die aus dem Ort, das sind die Christen vor Ort. Und die tun sich jetzt zusammen und belagern den Paulus und sagen, Paulus, lass es doch. Wie viel Warnung willst du noch? Das muss doch jetzt reichen. Aber Paulus bleibt beharrlich. Auch diesen Agabus, den kennen wir schon aus Apostelgeschichte 11, da hat er eine Hungersnot richtig vorausgesagt, die dann unter Kaiser Claudius kam. Und hier macht Agabus eine prophetische Zeichenhandlung, die wir im Alten Testament auch so ähnlich kennen. Der Gürtel von Agabus, da haben sich die Ausleger viele Gedanken drüber gemacht, wie man mit einem Gürtel, das muss man ja hinkriegen, stellen sich das vor, wie man mit einem Gürtel sowohl Hände als auch Füße zusammenbinden kann. Der war wahrscheinlich recht beweglich, dieser Prophet. Aber der Gürtel wird auch so eine Art Tuch gewesen sein, das er um seinen Leib geschlungen hat. Also wahrscheinlich nicht nur so ein kleiner Ledergürtel vom Boss oder so. Also jedenfalls hat er es geschafft, mit diesem Gürtel Hände und Füße zusammenzubinden, wie auch immer. Und damit wollte er seine Botschaft noch einmal unterstreichen. Paulus, du wirst gefangen genommen. Und die Formulierung hier erinnert uns wieder an die Parallele zur Jerusalemreise von Jesus. Da war auch gesagt worden, sie werden ihn überantworten in die Hände der Heiden. Und hier bei Paulus wird es genauso gesagt. Die Juden haben dann auch in Jerusalem dafür gesorgt, dass Paulus in Gewahrsam bei den Römern geriet. Und wieder tun die Christen alles, um Paulus von seiner sofortigen Jerusalem-Reise abzuhalten. Was macht aber Paulus? Paulus hält fest an seiner unbeirrbaren Bereitschaft. Und er sagt das in Vers 13. Ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Ich bin bereit, sagt er. Die unbeirrbare Bereitschaft. Und Vers 14 sagt nochmal, dass er sich nicht überreden lässt. Ja, da er sich aber nicht überreden ließ, er bleibt dabei. Unbeirrbare Bereitschaft. Und auch darin sehen wir wieder eine Parallele zum Leidensweg unseres Herrn. Das Ziel Jerusalem, die Leidensprophetien. Immer mal wieder wollte jemand auch den Herrn Jesus davon abbringen, ans Kreuz zu gehen. Natürlich war der Kreuzesweg des Herrn Jesus noch von ganz anderer Qualität. Paulus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Paulus ist überhaupt nicht in Jerusalem gestorben. Aber diese Parallelen sind doch da. Jesus wurde eingesperrt wie Paulus. Er musste sich vor Juden und Römern verantworten. Und auch unser Herr Jesus zeigte eine unbeirrbare Bereitschaft, den ganzen Weg bis zum Ende zu gehen. Den ganzen Weg. Und so hat es auch Paulus gemacht. Ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Paulus hat nicht immer und nicht zwangsläufig den schwereren Weg als den geistlicheren angesehen. Das meinen ja auch manche, dass sozusagen der Weg, der uns am schwersten fällt und der am unangenehmsten ist, immer mit Sicherheit der Weg ist, den Gott vorgesehen hat. Das sagt die Bibel nicht. Paulus hat das Leid nicht gesucht. Aber hier gab es offensichtlich für ihn keine andere Lösung. Und durch sein mutiges Beispiel hat er dann andere Christen dazu ermutigt, dem Willen Gottes ganz zu vertrauen. Das ist die Folge von Vers 13, die sich dann in Vers 14 zeigt. Da er sich nicht überreden ließ, schreibt Lukas, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Verstehen Sie, die haben an Paulus gesehen, der lässt sich nicht abbringen davon, der hält fest, der zieht durch, der bleibt treu. Und dann konnten sie es annehmen, konnten annehmen, ja, das ist offensichtlich der Wille Gottes. Wenn du treu bist, wenn du unbeirrbar bleibst in deiner Bereitschaft, dem Herrn zu folgen, dann kannst du damit auch anderen ganz viel Mut machen. Dann kannst du andere dazu bringen, dass sie bereit sind, nach dem Willen Gottes zu fragen und dass sie bereit sind, auch schwere Wege als den Willen Gottes anzuerkennen. Leute, wer so von Herzen betet, dass der Herr mit seinem Willen zum Ziel kommen solle, der verfällt nicht in Passivität, schon gar nicht in Resignation, sondern der wartet gespannt darauf, der wartet manchmal auch erschöpft darauf, wie der Herr nun zu seinem Ziel führt und wie er seine Verheißung wahrmacht. Und er geht die nächsten Schritte, die nötig sind. Eine unbeirrbare Bereitschaft beweist Paulus. Das ist ein zweiter wichtiger Faktor, den wir brauchen, liebe Geschwister, um große Ziele zu erreichen. Und diese Bereitschaft ist ansteckend und sie kann andere ermutigen, die sonst zaudern und zurückweichen würden. Lasst uns Vorbild sein in dieser unbeirrbaren Bereitschaft. Und dann zum Schluss noch ein Gedanke. Woher bekommt Paulus immer wieder die Kraft zu dieser Bereitschaft? Das ist jetzt die Frage. Ein Grund ist sicher der. Paulus weiß, dass hinter seinem Lebensweg und hinter seiner Mission der unfehlbare Plan Gottes steht. Und das ist der dritte Punkt, das ist der dritte Faktor, der dafür sorgt, dass eine Gemeinde, dass ein Einzelner, dass ein Missionswerk große Ziele erreicht. Erstens, unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Zweitens, unbeirrbare Bereitschaft, in diesem Fall des Paulus und der Beteiligten. Und drittens, Der unfehlbare Plan Gottes, der steht dahinter. Das ist der dritte Faktor. Und Leute, darum betont Lukas, dass Paulus seine pastoralen und missionarischen Reiseziele eben nicht nach eigenem Gutdünken ausgesucht hat. Nicht, weil ihm gerade diese Reiseroute so besonders gut gefiel, sondern er wurde dabei vom Heiligen Geist geleitet. Sie haben das noch im Ohr, Apostelgeschichte 20, 22. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem. Geleitet vom Heiligen Geist halt das. Über seinen Weg mag er auch noch so beschwerlich sein, steht eine letzte göttliche Notwendigkeit. Und darum kann Paulus auch hier in Vers 13 sagen, ich bin bereit, mich binden zu lassen. Dieses Wort für binden ist ein anderes als in dem Vers, den wir gerade gehört haben. Das meint hier erstmal, mich fesseln zu lassen. Also wenn ihr mich einkerkern. Aber im übertragenen Sinne schließt es eben die Bereitschaft ein, sich von Jesus binden zu lassen. Sich in den Plan des Herrn hineinspannen zu lassen. Sich von Jesus festnageln zu lassen. Sich von Jesus verbindlich in Dienst nehmen zu lassen. Ich bin bereit, mich binden zu lassen. Und schließlich, in Vers 14, wird es auch den Reisebegleitern des Lukas klar, auch in diesen Ereignissen, die dem Paulus jetzt bevorstehen, die möglicherweise auch uns jetzt in Jerusalem bevorstehen, da waltet des Herrn Wille, wie es in Vers 14 steht. Des Herrn Wille geschehe. Und nun sind sie bereit, ihren Widerstand gegen die Reiseziele des Apostels aufzugeben, und auch selber mitzugehen. Einige von ihnen. Und wisst ihr, dieses Wissen, hinter meinem Weg steht der unfehlbare Plan Gottes. Das verleitet uns gerade nicht zu Passivität. Das macht uns nicht schicksalsergeben. Nach dem Motto, es kommt ja sowieso alles, wie es kommen muss. Sondern das ist ein unendlich starker Trost. Und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum Lukas immer wieder auf diese Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen den Jerusalem-Reisen von Jesus und Paulus hinweist. Ich glaube, das ist ein Grund, warum Lukas das macht. Er will zeigen, Leute, seht hin, da gibt es ein ähnliches Strickmuster zwischen dem Weg Jesu nach Jerusalem und dem Weg des Paulus nach Jerusalem. Klar, das sind unterschiedliche Aufgaben, die sie zu erfüllen haben, aber da ist ein ähnliches Strickmuster. Und hinter diesen beiden Führungen, da steht derselbe Reiseplaner. Und da steht derselbe unfehlbare Plan Gottes. Liebe Gemeinde, damit ist noch nicht gesagt, dass Gott nun jeden einzelnen Schritt des Paulus unbedingt vorherbestimmt hat. Damit ist erst recht nicht gesagt, dass die Gegner der Christen keine Verantwortung für ihre Angriffe trügen und nur wie Marionetten in einem Spiel agierten. Das nicht. Sie tragen Verantwortung. Sie tragen große Verantwortung und sie werden auch dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber Gottes Wort macht deutlich, Leute, ich habe alles unter Kontrolle. Alles. Und wenn du bereit bist, dich meinen großen Zielen anzuvertrauen, du Einzelner, du Gemeinde, wenn du bereit bist, dich auf meine großen Pläne einzulassen, wenn du bereit bist, dich binden zu lassen, dann werde ich dich auch durchbringen. Und liebe Geschwister, das heißt nicht, dass wir Gottes Wege und dass wir Gottes Pläne immer verstehen. Das heißt nicht, dass Gottes Wege und Gottes Pläne nach unseren Maßstäben immer gleich aufgehen. Das war auch bei Paulus nicht der Fall. Aber es heißt, Gott selbst verwirklicht seine Ziele mit uns. Gott selbst verwirklicht seine Ziele auch mit unserer Gemeinde. Und auf dem Weg dahin schickt er manche überraschende Wendungen. Zum Beispiel werden wir eben in wenigen Wochen sehen, wie Paulus von Jerusalem nach Rom kommt und der Personenschutz vom römischen Staat finanziert wird. Das werden wir dann sehen. Gott hat seine Wege. Das ist also der dritte Faktor und letzte, den Lukas uns hier zeigt, der bewirkt, dass die Gemeinde Jesu große Ziele erreicht. Erstens die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Zweitens die unbeirrbare Bereitschaft der Einzelnen. Und drittens steht hinter allem der unfehlbare Plan Gottes. Und uns persönlich führt das immer wieder vor diese praktische Frage. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist Gottes Wille für die spezielle Entscheidung, vor der ich gerade stehe? Was ist Gottes Wille? Wie kann ich persönlich diesen Plan herausfinden? Welche weiteren Ziele hat Gott für mich vorgesehen? Welche Perspektive sollen wir in den großen Blick nehmen? Wir sind keine Apostel, wie Paulus einer war. Die hatten eine besondere Last zu tragen und haben oftmals eine besonders direkte Führung erlebt. Das hat Gott so für uns nicht vorgesehen in unserer heilsgeschichtlichen Situation. Aber wir sind seine Kinder. Das sind wir auch. sondern wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Gottes Kind. Dann gilt für dich, was im Johannesevangelium steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, die Vollmacht, kann man übersetzen, Gottes Kinder zu werden. Und wenn du so an Jesus als deinen persönlichen Erlöser glaubst, dann kannst du dich auch auf diese Verheißung verlassen, zum Beispiel die im Psalm 32 steht, wo der Herr sagt, ich will dich unterweisen und will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wisst ihr, manchmal können wir uns nur so von Tag zu Tag durchbeten. Manchmal ist die Perspektive, die wir sehen, sehr kurz. Da kommt die Ecke sehr schnell um, die wir nicht mehr rumgucken können. Und wir können uns nur von Tag zu Tag wirklich durchbeten und sagen, Herr Jesus, du weißt, es wird wieder eng werden heute und wie ich die Woche überstehen soll, weiß ich noch gar nicht. Aber halt mich fest, bring mich durch und hab Dank, dass ich wissen darf, dass dein Plan unfehlbar ist und dass du alles gut und richtig machst. Und schenke mir eine unbeirrbare Bereitschaft, dir treu zu sein. Und schenke uns eine unermüdliche Fürsorge untereinander, dass wir uns helfen. Manchmal müssen wir auch dem Herrn geduldig immer wieder dieselben Fragen stellen. Gibt's in der Bibel einen Hinweis für eine Antwort? Lehrt die Bibel etwas zu diesem Thema? Und ja, wo öffnet Gott eine Tür vielleicht in dieser Entscheidung? Wo schließt er eine Tür? Wo soll ich jetzt lang gehen? Herr, zeig's mir doch. Und was raten mir erfahrene Christen, die sich bewährt haben in dieser Situation? Das sind alles Hilfen, die Gott uns schenkt. Aber das Wichtigste war bei Paulus diese Bereitschaft, diese unbeirrbare Bereitschaft, sich ganz der Führung Gottes anzuvertrauen. Jemand hat mal erzählt, wie er mit einem Blinden zum Bahnhof gegangen ist. Und wie er ihn dann an einer verkehrsgeschützten Ecke des Bahnhofs allein stehen gelassen hat, könnte so ein Bahnhof gewesen sein, hier wie bei uns in Hannover oder in Köln, so ganz riesig, viel Lärm und Trubel. Und er wollte ihn aber nicht zu allen Erledigungen, die er schnell machen musste, jetzt mitschleppen und hat ihn dort einfach in dieser etwas geschützten Ecke stehen lassen und gesagt, ich komme gleich und hole dich. Und dann erzählt dieser Betreuer, als er zurückkehrt, da sieht er schon von Weitem, sein Schützling da stehen und die Menschen hetzen an ihm vorbei. Ein Kind steht da und starrt ihn an. Ein Gepäckkarren wird mit großen Bogen um ihn herumgezogen. Ein Zeitungsverkäufer will ihm schon fast irrtümlich eine Zeitung anbieten zum Lesen und geht dann wieder weg. Es wuselt alles um ihn herum in dieser Bahnhofshalle. Und der Blinde steht da und der beschreibt ihn. Dann sagt, er stand ganz still. Und auch ich musste für ein paar Augenblicke stehen bleiben. Ich musste nämlich sein Gesicht ansehen. Die Schritte um ihn her und die unbekannten Stimmen und all die Geräusche eines lebhaften Verkehrs schienen für ihn keine große Bedeutung zu haben. Er wartete. Es war ein geduldiges und vertrauendes und gesammeltes Warten. Es war kein Zweifel auf dem Gesicht, dass ich etwa nicht wiederkommen könnte. Ja, es war ein wunderbarer Schein der Vorfreude darin. Er würde bestimmt gleich wieder bei der Hand genommen werden. Ich kam nur langsam los vom Augenblick dieses ausdrucksvoll wartenden Gesichtes mit den geschlossenen Augenlidern. Verstehen Sie, das ist unsere Situation im Grunde genommen. Wir sind oft wie blind. Um uns herum wudelt der Verkehr, um uns herum prasseln die Eindrücke auf uns nieder, vollziehen sich tausend Entwicklungen, die wir nicht steuern können, die wir nicht im Griff haben, die wir nicht überblicken. Und wir stehen da wie blind. Aber Paulus war so, wie dieser Mensch beschrieben wird. Er hat dem Herrn vertraut. Er hat gewusst, Gottes Plan ist perfekt. Und er lässt mich nicht los. Und lasst uns doch von unserem Herrn diese Haltung erbitten. Dass wir da stehen, dass wir vertrauensvoll stehen, dass wir auch noch lächeln können, dass wir uns freuen können, mitten in einem schweren, weil wir einen Herrn haben, der uns führt. Und dazu, liebe Geschwister, will uns unser Bibeltext heute ermutigen und anspornen. Gott will uns sagen, Leute, seid nicht so kleinmütig. Seid nicht so kleinmütig und nicht so kleinkariert. No little places, no little people. Nichts ist unbedeutsam, was mit der Gemeinde Jesu zu tun hat. Nichts ist unbedeutsam, was ein Kind Gottes betrifft, und sei es das Jüngste und Kleinste. Nichts ist unbedeutsam. No little places, no little people. Der König der Könige, hat euch zu seinen Kindern gemacht. Und er will seine ganz großen Ziele mit euch verwirklichen. Und liebe Gemeinde, wenn das so ist, dann können wir sehr getröstet und auch sehr gespannt in die neue Woche hineingehen. Er führt uns. Amen.